Montagsgespräch. Ich weiß gar nicht, wie viele Jahre es her ist, als ich letztes Mal mit Steffen Dittes gesprochen habe, hier in diesem Raum, aber gefühlt war da die Welt, naja, nicht in Ordnung, aber sie war noch nicht so aus den Fugen, parteipolitisch und auch in diesem Land, aber vielleicht bilde ich mir das ja nur ein. Die Wahrnehmung, die gefühlte Wahrnehmung von Politik und den Zuständen ist immer was Subjektives, Destabilität und so weiter. Auf jeden Fall ist er schon eine Weile im Thüringer Landtag und er ist Linkspolitiker, er ist stellvertretender Parteivorsitzender und innenpolitischer Sprecher der Partei Die Linke in der Fraktion im Thüringer Landtag. Schönen guten Tag.
Guten Morgen, hallo.
Guten Morgen. Mit der Politik ist ja so eine Sache, das ist eine Sache, die zermürbt, die einen manchmal fertig macht und auch verunsichert. Wie ist das bei Ihnen? Sind Sie da stabil oder haben Sie auch Momente, wo Sie sagen, oh, das geht eigentlich alles gar nicht mehr?
Na, um jeden Tag mit neuer Kraft aufzustehen, muss man ja abends schon auch ins Bett gehen mit einer Zuversicht und auch mit einer gewissen Zufriedenheit. Natürlich tatsächlich in den letzten Jahren gab es Situationen, wo man auch fragt, sind das die richtigen Lösungen und wie erreichen wir die Menschen, wie kommen wir ins Gespräch, wie können wir auch bestimmte Einstellungsentwicklungen, die sich jetzt manifestieren und öffentlich laut werden, wie können wir dem begegnen, was sind da die Konzepte? Also das verunsichert schon einmal, aber ich glaube, es gibt auch genug Erlebnisse im politischen Alltag, wo man auch Kraft schöpfen kann und das braucht man auch.
Heute hat der Kollege Debes gesprochen, geschrieben über Scheuklappen, über Koalition und über Ideologie. Wenn wir mal so, wir reden ja, wenn wir über die Populisten reden, über die anderen, über die Bösen, uns in so eine Ecke stellen, wo wir natürlich wissen, wo der Hase langläuft, dann reden wir von den Populisten, wir reden von Ideologen und von Scheuklappen. Was sind denn aus Ihrer Sicht politische Scheuklappen? Wie würden Sie das, wenn Sie sozusagen bei einem Seminar in der Schule erklären würden?
Na, es gibt ja die Notwendigkeit, Positionen auch immer zu hinterfragen. Und das macht natürlich den eigenen Geist auch lebendig. Und es verifiziert natürlich auch die Position. Und es ist so, ich bin Mitglied einer Ideologiepartei. Das heißt, wir haben durchaus in vielen Fragen auch eine feste Überzeugung, welche Werte, sag ich mal, grundlegend auch für Gesellschaft sein sollen. Und die sind eben nicht beliebig und die sollen meines Erachtens auch nicht in den großen Meinungskanon aufgehen, wo am Ende ein Konsens heraus entsteht, wo ein bisschen soziale Gerechtigkeit, ein bisschen Neoliberalismus, ein bisschen Fremdenhass vorkommt, sondern wir sind schon überzeugt, dass bestimmte Werte eigentlich unveräußerlich sind, beispielsweise eben die Menschenrechte ganz elementar. Und darauf aufbauend entwickeln wir natürlich Konzepte. Politische Konzepte, wie das heute im Hier und Jetzt gestaltet werden soll. Und da ist es schon notwendig, natürlich sich auch immer wieder zu überprüfen, passt das noch überein, das, was wir an politischen Werten, sag ich mal, zielführend, zielgebend formuliert haben mit dem, was wir alltäglich machen. Und wenn ich das nicht mehr mache, wenn ich mich da nicht mehr hinterfrage, das nicht mehr gegenspiegle, weil ich mir eben Scheuklappen zugelegt habe, dann habe ich natürlich auch einen eingeengten Blick. Aber nochmal, das Ablegen von Scheuklappen heißt nicht, dass man beliebig werden darf, sondern man muss schon den Korridor, den man sich selbst als, in meinem Fall, als sozialistischer Politiker gewählt hat, dann eben auch verfolgt.
Sozialistischer Politiker, zucke ich immer noch ein bisschen zusammen, weil ich dann tatsächlich so, dann, klar, es ist ja eine sozialistische Partei und Sozialdemokraten sind ja irgendwie auch Sozialisten, da gibt es ja auch junge Sozialisten. Das ist ja an sich nichts Schlechtes, aber ich habe immer noch so diesen DDR, dass dieses DDR-Zucken, wenn ich das höre. Und Sie haben gesagt, dass Sie als Linkspartei eine ideologische Partei sind. Ist eine Ideologie nun was Gutes, was Notwendiges oder was ist eigentlich Ideologie?
Ja, also klar, ich kenne natürlich den Reflex bei Sozialismus, den kenne ich aus meiner alltäglichen politischen Arbeit. Ich kenne auch den Reflex bei Ideologie, weil das sehr viel als Dogmatismus verstanden wird, als Vorgabe, der eben genau auch Scheuklappen beinhaltet und natürlich auch ein sehr starres Korsett schreibt so, ist die Erfahrung vieler Menschen, insbesondere in den neuen Bundesländern aus der DDR raus. Ich verstehe aber Ideologie natürlich schon auch als Gesamtheit von gesellschaftlichen Werten, die im einheitlichen Konzept, in dem Fall tatsächlich von Gerechtigkeit, von Solidarität oder auch Gleichheit beim Zugang zu natürlichen, zu ökonomischen, aber auch sozialen Ressourcen, dass sich das dann eben auch zu einem geschlossenen gesellschaftlichen Bild zusammenfügt und daran ausgerichtet halt alltägliche politische Entscheidungen auch getroffen werden. Insofern glaube ich, ist vielleicht, wenn man es ein bisschen moderner und weniger abschreckend formuliert, der Begriff eines Leitbildes geeigneter
Weltanschauung. Um
ja, auch Weltanschauung. Weltanschaulich Leitbild, wird oftmals ja. im Kontext auch, sag ich mal, der nicht religiösen Haltung gebraucht. Also sicherlich die Vielzahl von Definitionen oder auch von Worten ist sicherlich auch individuell verschieden, die jeder für sich
da gebrauchen will. Man muss ja über die Worte sprechen, weil die natürlich immer, da scheint es klar zu sein, wovon wir reden. Also das ist immer, wenn man das in medial, wenn man sich unterhält, ist klar, das ist doch populistisch. Wir sagen, ist das immer gut, ist das schlecht? Jetzt sind wir aber bei den Sprachspielen, die haben von Korsett gesprochen. Korsett ist ja was einengt, muss irgendwie gut aussehen, das engt ein, man kann nicht atmen. Scheuklappen sind ja bei Pferden, damit die geradeaus laufen, ja durchaus auch was Hilfreiches, aber Pferde sind natürlich gesteuert von jemand, der sie da anführt und dann gehen die geradeaus und machen ihr Ding. Nur um mal so bei diesen Sprachbildern zu bleiben, eine Weltanschauung, eine Haltung oder eine Position ist ja natürlich auch wichtig, aus der man diskutiert. Die darf aber nicht unveränderlich sein, dann wird sie ideologisch, dann wird sie starr und stur. Schwere Sache, oder?
Was heißt, sie darf sich nicht verändern oder sie muss sich verändern? Wie wollen wir sowas wie Gerechtigkeit oder Solidarität oder Menschenrechte, wollen wir das wirklich alltäglich in Frage stellen? Das sind die großen Leitbilder, aber wir müssen natürlich alltäglich hinterfragen und da dürfen wir uns nicht festlegen lassen, dass das, was wir jetzt machen, was wir jetzt entscheiden müssen, ob das noch diesen Ansprüchen gerecht wird oder ob möglicherweise die Konzepte, die wir in der Politik, in den Parteien in den vergangenen Jahren, Jahrzehnten entwickelt haben, tatsächlich noch auf die heutige Situation zutreffen. Und natürlich entwickeln sich Menschen mit ihren Bedürfnissen, mit ihren Möglichkeiten, Fähigkeiten, Kompetenzen weiter. Mhm. Ich will mal ein Beispiel sagen, was auch ganz praktisch wird, wo, glaube ich, auch linke Parteien in den letzten Jahren ein Stück weit intellektuell versagt haben. Das ist im Bereich der Arbeitsmarktpolitik. Viele politische Antworten auf Arbeitslosigkeit oder Arbeitsmarktentwicklung in den letzten Jahren waren noch die Antworten, die diese Parteien in den 90er Jahren auf das Phänomen der Massenarbeitslosigkeit gegeben haben. Sie kamen überhaupt nicht zurecht mit neuen Begrifflichkeiten von Arbeit, mit neuen Verständnissen zum Arbeitsleben, auch mit Bedürfnissen, was das lebenslange, kontinuierliche, durchgängige Arbeiten von Menschen anbetrifft. Das war nicht das, worauf linke Parteien die Antwort hatten. Und da mussten, sag ich mal, die Linke, aber auch die SPD in den letzten Jahren, sag ich mal, intellektuell viel nachholen lassen, weil sie, glaube ich, zu enge Scheuklappen in diesem Politikfeld der letzten Jahre hatten. Also insofern war ja das Ziel, was in den 90er Jahren bestand, jetzt besteht, nämlich dass Menschen selbstbestimmte Leben gestalten können und dann auch frei sein müssen in ihrer Entscheidung, wie sie das durch Erwerbsarbeit auch tatsächlich realisieren. Dann aber auch der Anspruch, sich dabei natürlich zu verwirklichen, das ist dasselbe. Aber die Mittel, die verändern sich und möglicherweise auch die Qualitäten mancher, sag ich mal, Konzepte.
Ja, also kann man sagen, die Grundpfeiler oder die Grenzen. Die Grundpfeiler sind Freiheit, Gleichheit, Solidarität, Rechtsstaatlichkeit. Und wenn man die Grenzen überschreitet, wenn eine Rechtsstaatlichkeit nicht mehr gewährleistet ist, eine moderne Demokratie nicht da ist, das ist unveränderbar aus Ihrer Sicht und das lässt sich auch nicht diskutieren. Das ist sozusagen die Grundhaltung.
Das verändert sich ja tatsächlich gerade. Wenn wir jetzt Rechtsstaatlichkeit und Demokratie sehen und auf der einen Seite und auf der anderen Seite die Diskussion um neue Polizeiaufgabengesetze. Da wird ja beispielsweise ein konservativer Politiker, der Sicherheit tatsächlich zum Dogma seiner Politik gemacht hat, sagen, das ist im Bereich des Rechtsstaates. Und natürlich könnte man auch sagen, ja, wenn es rechtsstaatlich normiert ist, wenn es Gerichte gibt, die es auch überprüfen können, dann entspricht das dem Wesen auch der Rechtsstaatlichkeit. Unsere Aufgabe jetzt als Linke, auch durchaus sehr bürgerrechtlich getragene politische Partei, die davon auch geprägt ist, aus der Erfahrung natürlich, die sie mitbringt, sagen, nein, das ist nicht die Vorstellung, die wir als Linke, als Sozialist und als Bürgerrechtler von einem demokratischen Rechtsstaat haben. Hier wird die Grenze überdehnt und überzogen. Und da finden sich eben tatsächlich zwei politische Konzepte im Widerspruch in der Debatte. Und da ist momentan nicht ausgemacht, welcher am Ende obsiegen wird.
Nun soll es eine neue, oder es gibt eine neue linke Sammlungsbewegung aufstehen. Da muss ich aber dann mal hinsetzen, denken oder besetzen. Was ist eigentlich rechts und was ist links? Jetzt gibt es diese linke Sammlungsbewegung. Man könnte sagen, gut, die hat sich als Partei formiert. Eigentlich ja schon aus der WSAG, Leute aus der SPD, aus der PDS haben sich in eine neue linke Partei formiert. Jetzt soll es eine Bewegung geben, wo sich linke Kräfte sammeln. Das ist ja so alt wie die Linke selbst, die Idee, sich zu sammeln. Aber das scheitert immer wieder, weil die Linken sich ein Talent haben, sich zu zerstreiten, in Lager zu und sich gegenseitig zu bekriegen. Das ist so ein Markenkern der Linken, dass sie sich streiten?
Das ist ja kein schlechter Markenkern, dass man sich streitet, weil Streit im günstigsten Fall dient ja auch dazu, das beste Konzept zu entwickeln. Und wenn Linke miteinander streiten, dann haben sie ja im optimalen Fall auch noch dasselbe Ziel. Also insofern ist das ja kein schlechter Markenkern. Also
weil wir kein Fernsehen sind, also sie grinsen leicht oder lächeln mit einem, also man würde sagen, ein Unterton lächeln. Also
naja,
man hört das ja auch in der Stimme, ne?
Ja, naja, natürlich ist das ein Fakt, gerade was die jetzige Situation mit der Sammlungsbewegung Aufstehen anbetrifft, dass durchaus der Eindruck entsteht, dass, und das ist etwas, was Linke tatsächlich seit vielen Jahren begleitet, dass innerhalb der Linken es praktisch möglicherweise auch an Eitelkeiten, menschlichen Differenzen, möglicherweise auch in Nuancen sehr unterschiedlichen Zielvorstellungen betrifft, sehr viel unterschiedliche Auffassung im Bereich von Strategie und Taktik entstehen und dass man sich darüber eigentlich über wichtige inhaltliche Fragen nicht mehr einigen kann. Und das ist natürlich gerade auch bei der Sammlungsbewegung ein Problem. Es ist eben keine Bewegung, die entsteht von unten. Es ist keine Bewegung, die transparent macht, was will sie eigentlich erreichen, was ist ihre Funktion, wie will sie in die politische Debatte einbringen und wie will sie auch in dem gegenwärtigen politischen System zu gesellschaftlicher Veränderung beitragen. Das sind doch Fragen, die, wenn man als Linker einladen will in eine Bewegung, die man auch beantworten muss, und wenn man dann als ausgewiesene Parteipolitiker, immerhin sind zwei, sagen wir, Fraktionsvorsitzende der Partei Die Linken dort maßgebliche Initiatoren, dann noch die eigene Partei, die ja auch, Sie haben es gesagt, eigentlich vielleicht im engeren Sinne auch eine Sammlungsbewegung darstellt, nicht mit einbezieht, nicht transparent macht, was man da eigentlich gerade politisch entwickeln will, dann ist das schon problematisch.
Und dann gibt es ja den Vorwurf, dass Sarah Wagenknecht rechts sei oder zumindest so ein sozialistisch ein bisschen national. Also das sozialistisch eben, aber auf die nationalen Interessen fokussiert. Ist das ein Vorwurf, den Sie nachvollziehen können? Ist das eine Kampfansage oder wie ist das innerhalb Ihrer Partei? Wird denn Sarah Wagenknecht wahrgenommen? Ist sie eine, die tatsächlich mit dem Vorwurf konfrontiert wird, dass sie abgrenzend und nationalistisch ist?
Nationalistisch würde ich sie nicht nennen, aber abgrenzend in jedem Falle. Natürlich hat die Frage der Freizügigkeit, der Globalisierung viele Probleme mit sich gebracht, die wir nicht lösen könnten. Und viele Menschen profitieren nicht, wie man sich als Linke eigentlich von Weltoffenheit erwünscht, von diesen Prozessen, sondern ökonomische Abhängigkeiten, Ausbeutungssituationen auch zwischen Ländern, zwischen Regionen sind sehr viel stärker geworden. Und die Antwort, die Sammlungsbewegung mutmaßlich, aber auch Sarah Wagenknecht und Oskar Lafontaine darauf gegeben haben, ist eine zunehmende Rückbesinnung auf Nationalstaaten. Wir hatten das bereits in der Diskussion um das wirtschaftliche Verhältnis der Bundesrepublik und Griechenland oder anderen europäischen Staaten, was die Handelsbeziehungen anbetrifft. Dort war eher eine stärkere nationale Eigenständigkeit die Antwort. Wir haben das jetzt, was die sozialen Verwerfungen anbetrifft, als Antwort, dass wir praktisch uns als Linke wieder um die deutschen Arbeitnehmer und deutschen Arbeitslosen kümmern sollen. Das heißt, es wird nicht mehr die soziale Stellung innerhalb eines ökonomischen Systems zum Maßstab des Kampfes gegen Ungleichheit herangezogen, sondern die Nationalität erfährt eine Aufwertung, im Übrigen nicht nur in Bezug auf die Bundesrepublik, sondern auch in Bezug auf die Herkunftsstaaten vieler Flüchtlinge, wenn gesagt wird, was erstmal intellektuell an sich ja nicht falsch ist, aber nicht als politisches Konzept taugt, dass man sagt, die Fachkräfte sollen dort bleiben und für ihr Land zuständig sein. Und da merkt man, dass es praktisch dieses gemeinsame Denken, was ich mir als Linker wünsche, mehr Internationalismus, dort eigentlich wenig verankert ist.
Und zu dem Empörungspotenzial auch der Linken und den Themen, die sie besetzen, beklagt Leo Fischer im ehemaligen Zentralorgan der SED, nämlich im Neuen Deutschland, eine mittlerweile durchaus lesenswerte Zeitung, wie ich finde, also streitbar. Und Leo Fischer war ja mal im Nachrichtenmagazin Titanic. Und der beklagt, dass die Linke natürlich zur Einwanderung, zur Flüchtlingspolitik sehr viel zu sagen hat. Wenn es aber sozusagen um die Grundversorgung geht, um die Altersvorsorge, also die tatsächlich die Probleme, die Menschen ganz konkret auch haben, und es ist ja, steht natürlich alles miteinander in Zusammenhang, wie die Privatisierung des Gesundheitssystems, dass da die Empörungspotenzial nicht ganz so hoch ist. Können Sie nachvollziehen, was Leo Fischer meint? Denn so, wenn man selbst privat versichert ist oder es einem gut geht, sieht man nicht so sehr die Probleme, die im Gesundheitssystem stecken und die scheinen ja gravierend zu sein.
Naja, nun sind nicht alle Politiker privat versichert. Vielleicht mal mit diesem Mythos aufheben. Ich bin selbst gesetzlich versichert. Aber nein, das ist ja im Übrigen aber auch Wesensanspruch von Linken, dass man Politik nicht nur aufgrund seiner eigenen sozialen Situation betreibt, sondern weil man auch, sag ich mal, eine Vorstellung hat, wie die Menschen um einen herum, Freunde, Bekannte, Nachbarn leben soll. Und das treibt mich an. Mich treibt ja nicht meine eigene soziale Stellung an, die es als weiser Mann in den 40ern mit gutem Einkommen, ja, eigentlich ohne Tadel. Also kann mich eigentlich nicht motivieren.
Also ich meine, das ist ja schon ein Makel. Also in Weimar geboren, 73, das ist schon...
Ja, das geht in vielen Bereichen noch durch.
Geht noch durch, ja, gerade in Thüringen.
Ja, da in jedem Falle im Moment. Aha. Nein, aber und zwar dieser Blick auch praktisch in die Nachbarschaft, um die Menschen herum, das treibt, glaube ich, wirkliche linke Menschen an. Und dann muss man natürlich auch dazu sehen, um wieder zurückzukommen auf das Zitat, dass natürlich dort in dem Bereich Flüchtlingsaufnahme, Umgang mit anderen Menschen, die jetzt geflüchtet, die hierher kommen, weil auch die Europäische Union, auch die Bundesrepublik Deutschland zu diesen sozialen, ökologischen, ökonomischen Verwerfungen in der Welt beigetragen hat, das ist für den Linken auch profilbildend. Das ist praktisch grundlegend. Das sind auch die Unterschiede am größten. Da ist das auch... ja, vielleicht am elementarsten, was auch ein Stück weit Herz und Bauch anspricht. Und auf der anderen Seite natürlich die Gesundheitspolitik oder Kampf gegen Altersarmut, Rentenpolitik. Das sind ganz komplizierte gesetzliche Systeme, die praktisch heute im Parlamentarismus, also mittendrin in der Realpolitik, diskutiert werden müssen. Das machen bei uns hervorragende Fachpolitiker.
Ja, der hat es gesagt, Parlamentarismus. Aber das ist ja so die Mühen der Ebene. Da ist man plötzlich Regierungspartei, etablierter Regierungspolitiker. Ja, also das ist ja so ein Ding. Wenn man das jetzt vor 15 Jahren gesagt hätte, also Moment, wir werden ewig Opposition bleiben, aber wenn es uns überhaupt noch gibt. Jetzt sind Sie ja wie lange in der Regierung? Es ist schon
vier Jahre
sind es. Ja. So 2019 jetzt sind wieder Landtagswahlen. Das sind genau das, die Mühen der Ebene, die einen zermürben, oder ist es tatsächlich noch möglich, auf Landesebene zu gestalten? Die Antwort wird jetzt natürlich von Ihnen ja lauten, aber das Aber.
Ich hätte gar nicht so geantwortet, sondern so? Ich hätte gesagt, ich habe am Freitag in der vergangenen Woche eine Veranstaltung in einem Kreisverband gemacht, um ein bisschen auf das Wahljahr 2019 einzustimmen. Und man kann natürlich unsere eigenen Mitglieder und Sympathisanten nicht motivieren für ein Wahljahr 2019, wenn man nicht auch die Frage beantwortet, ist das denn eingetreten, was er 2014 gesagt hat, dass wir wirklich was in Thüringen gestalten können. Und ich will mal so sagen, wie ich das in Bad Hennstedt auch gemacht habe. Wir sind in den 4 Jahren... nie in die falsche Richtung gelaufen. Und wir waren als Linke in dieser Koalition manchmal mit der Schrittlänge nicht wirklich zufrieden. Wir sind in vielen Bereichen manchen Schritt gar nicht gegangen. Wir sind in vielen Bereichen sehr kleine Schritte gegangen, kleiner als wir uns das 2014 haben vorstellen können. Und wir sind in verschiedenen Erfahrungen auch so ein bisschen gewachsen in dieser Koalition, weil natürlich hatten wir, und das war der Vorteil in Thüringen als Linke, 24 Jahre Oppositionserfahrung und konnten uns dadurch auch inhaltlich, konzeptionell auf landespolitische Themen anders einstellen, als vielleicht andere Landesverbände konnten. Aber wie sehr doch, sag ich mal, die Verwaltungsrealität oder die Verhandlungsnotwendigkeit mit Koalitionspartnern, politische Prozesse, wo man mit ein schönes Bild auch als Linker, mit wehenden Fahnen eigentlich im Prozess hineingerannt ist, dann ein bisschen ausgebremst wird. Das waren Erfahrungen, glaube ich, die waren in einzelnen Bereichen auch für uns schmerzhaft.
Ja. Wollen wir mal kurz abklären, wer dieser Dittes eigentlich ist, zumindest so die Eckdaten, damit die Leute, die uns hören, wissen, wo der Steffen Dittes herkommt. Aus Weimar, 73 sind Sie in Weimar geboren, haben dann eine Berufsausbildung und Abitur gemacht und Elektronikfacharbeiter. Das gab es ja damals. Ist kein Elektriker, Elektronikfacharbeiter, das ist also an den da hat man dann elektronische Bauelemente hergestellt an der Taktstraße.
Nee, ich habe gelernt beim RFT in Arnstadt.
Oh, das, Rundfunk- und Fernsehtechnik,
ja, RFT. Ja, und dann der wurde dann übernommen, der Betrieb von, ich meine, SEL, Standard Electric Lorenz aus Stuttgart, und dann wurde Alcatel draus. Und da spielte Telekommunikationstechnik eine große Rolle und Signaltechnik für die Bahn spielte ebenfalls eine große Rolle.
94 sind Sie schon Mitglied des Thüringer Landtags gewesen, lese ich? Oder, das stimmt, das habe ich mich da verlesen. Aber dann haben Sie währenddessen noch Studium an der Verwaltungsakademie Abschluss als Verwaltungsbetriebswirt. Oh, das klingt ja langweilig und trocken.
Man muss so ein Stück weit anders erzählen, glaube ich. So klingt es nicht.
Klingt nicht gut, ne?
Klingt nicht attraktiv. Oder man denkt, was macht er mit 20 Jahren? Eben. Nein, ich wollte studieren 1994, was dann viele möglicherweise machen, wenn sie nicht wissen, was sie machen. Ich habe Erziehungswissenschaften angefangen. Und gleichzeitig aber auch für ein Landtagsmandat kandidiert, weil man muss so ein bisschen dann in die Wendezeit zurück, in das Jahr 1990 vielleicht eher, und da war ich dann 16, dann 17 Jahre alt, also die Zeit, wo man sich ja praktisch auf Nachrichten noch gefreut hat. Weil man im Prinzip 20 Uhr, 20.15 Uhr noch nicht wusste oder eine Stunde vorher noch nicht wusste, was kommt wirklich in den Nachrichten. Das ist ja etwas, was uns heute...
Nachrichten hieß Tagesschau oder die Nachrichten zur vollen Stunde im Radio.
Nee, es gab ja auch die Aktuelle Kamera dann im Osten, die war ja dann auch noch interessant, weil im Prinzip war ja die DDR in Bewegung.
Ich war letztens in Mödlareuth, da ist in dem Museum, läuft rund um die Uhr die Aktuelle Kamera, der Tag, wo Schabowski die Maueröffnung bekannt gibt. Ja. Und ich hatte die Ästhetik und die Musik alles schon wieder komplett vergessen, aber in Mödlareuth habe ich es dann wieder gesehen. Ja. Sehr schön.
Na, so genau erinnere ich mich auch nicht mehr, aber ich erinnere mich praktisch an den Zustand, dass man abends noch praktisch in Erwartung war, was ist passiert am Tag oder was wird passieren. Und das war die Zeit meiner Politisierung. Und dann war ich bei der Vereinigten Linken erst eine Weile, habe mich da umgeschaut und bin dann noch zur PDS. Und dann kommt man aber in diese Situation, ja, jetzt ist man praktisch organisiert im politischen Zusammenschluss. Was folgt dem dann? Will man jetzt Beitrag bezahlen? Will man bei Versammlungen informiert werden? Oder sagt man eher, Politik ist auch zum Mitmachen? Da will man selber gestalten. Und dann entwickelte sich das. Und ich habe 94 für den Landtag kandidiert, wurde auch auf einen guten Listenplatz gewählt und bin dann in den Landtag gekommen und habe das Erziehungswissenschaftenstudium dann praktisch nach der Einführungswoche auch wieder beendet, weil ich mich auf das eine konzentrieren wollte. Und habe aber von Anfang an gesagt, naja, Berufspolitiker ist jetzt nicht so die Perspektive, ich mache maximal 2 Legislaturperioden. Mhm. Und das habe ich auch gemacht, habe dann nicht nochmal kandidiert und dachte aber, Mensch, mit dem Elektronikfacharbeiter komme ich nicht weiter, wenn ich dann aufhöre. Und habe dann praktisch 3 Jahre, bevor ich planmäßig aus dem Landtag ausschied, ein berufsbegleitendes Studium begonnen und ich finde es nicht so langweilig.
Verwaltungsbetriebswirt, also muss man dann gerechterweise sagen, dann kam auch noch die Staatswissenschaft dazu.
Ja, habe ich studiert, aber nicht abgeschlossen.
Aber der Verwaltungsbetriebswirt, der ist das.
Da habe ich ein Diplom in der Hand,
In der Tasche, schön. Ja. Das ist was Genaues, damit kann man da was anfangen. oder?
Vor allem nützt mir heute auch tatsächlich in dieser Funktion als Mitglied einer Regierungsfraktion dieses Wissen, das juristische Wissen, das habe ich in vielen Bereichen auch, denke ich, anwenden können. Und also ich glaube, diese Ausbildung bereue ich nicht.
Weil es ist ja dann die Frage, was Sie nach 2019 machen, wenn es dann eine Koalition mit der CDU gibt, dann steigen Sie sicher aus, oder? Sagen Sie, ach.
Das war jetzt eine ganz geschickte Frage.
Die war richtig böse. Aber die ist natürlich böse, die Frage, ob ein Ministerpräsident Karius, der ein moderater Typ ist und so weiter, ob dann tatsächlich ein, also ich stell mir das ja nur vor, macht sich ja auch so seine Gedanken manchmal, man spinnt ja auch rum, wenn man den schon den dritten Espresso drin hat und sagt, ah, also CDU, Linkspartei, Grüne und wie heißen die, SPD braucht es ja dann auch noch, um überhaupt eine Regierung zu bilden. Ist das jetzt für Sie ein Horrorszenario oder machen Sie sich darüber ernsthaft Gedanken?
Erstmal manchmal ernsthafte Gedanken darum, wie wir uns als Linke aufstellen für das Wahljahr, um unser Ziel zu erreichen. Und es kann gar kein anderes geben, mit dem amtierenden Ministerpräsidenten stärkster Fraktion im künftigen Landtag zu werden. Und wir werden natürlich unseren Wahlkampf und auch unsere Kommunikation im nächsten Jahr so führen, dass auch SPD und Grüne, die mit uns gemeinsam regiert haben, auch ein starkes Ergebnis führen. Das heißt, unser Ziel ist natürlich, diese Regierungskoalition mit Ministerpräsidenten Ramelow fortzusetzen. Sie haben ja jetzt in Ihrer Frage zwei Spekulationen.
Böse drin. Spekulationen.
Erstens, die CDU würde vor der Linken einlaufen und die CDU würde dann Mike Moring nicht ins Rennen schicken, sondern Christian Karus. Nein.
Das wäre dann Ihre Forderung, sagen wir, machen mit, aber da muss ja morgen weg.
Nein, unser Ziel und daran arbeiten wir, ist die Fortsetzung dieser Koalition. Aber trotzdem ist man ja, und das ist vielleicht auch ein Thema für die Scheuklappen, ja nicht frei davon auch festzustellen, dass sich auch das parlamentarische System, das Parteiengefüge verändert hat und das ist nicht in erster Linie nur eine Frage der AfD. Da muss das Ziel sein, die kurzfristig wieder in ihren Wahlergebnissen zu reduzieren und mittelfristig auch in Vergessenheit geraten zu lassen. Aber trotzdem haben wir ja in den letzten 30 Jahren in der Bundesrepublik eine Veränderung im parlamentarischen System erlebt, die sich weiter fortsetzt. Früher war es immer die FDP, die dauerhaft regiert hat, mal mit CDU, CSU, mal mit der SPD. Dann kamen die Grünen dazu, haben einiges durcheinander gebracht und haben andere Optionen ermöglicht. Dann kam die Linke dazu, auf Landesebene gibt es völlig neue Konstellationen. Und das heißt, wir haben so eine Erfahrung beispielsweise wie in Italien gar nicht gemacht, dass es viel Parteienregierung gab, dass wirklich von rechts bis ganz links, also Parteien miteinander koaliert haben. Wir haben eine ganz andere Koalitionskultur in den vergangenen Jahren, Jahrzehnten in der Bundesrepublik entwickelt gesehen. Und da muss man natürlich drüber nachdenken, ob sich das auch einfach bewahren lässt oder ob es nicht andere Veränderungen gibt. Wir wissen, dass sich Menschen anders politisch organisieren. Sie betätigen sich sehr punktuell, sehr inhaltlich, thematisch bezogen auf eine Zielvorstellung hinaus. Wenige Menschen wollen jetzt mal wieder in der Weltanschauungspartei sich praktisch in vielen Bereichen gebunden wissen. Also da ist Bewegung in den nächsten Jahren drin, aber das ist doch eher eine Frage, der wir uns mal gesellschaftspolitisch stellen müssen, als nur, sag ich mal, mit Blick auf eine Wahl, wahlarithmetisch. Mhm. Und sag mal, wenn man das voneinander trennt, dann glaube ich, ist es eine ernsthafte Diskussion. Aber ich weiß natürlich auch, dass uns die Frage bis nächstes Jahr begleiten wird.
Ich meine, das ist ja so eine Art Übungslauf, weil das wird ja natürlich kommen, noch in der einen oder anderen viel härteren Form. Bin ich ja noch relativ milde, war ich doch altersmilde oder was. Was man aber sagen kann, was ja schwer zu bestreiten ist, dass die Parteienlandschaft in Deutschland sich geändert hat, somit auch in Thüringen. Es sind ganz andere Konstellationen, ist eine andere politische Kultur, die ja in alle Bereiche unseres Lebens strahlt. Die Gesellschaft, muss man da sagen, wenn man jetzt mal zurückgeht zu ihren politischen Wurzeln, doch massiv verändert. Oder ist sie vergleichbar möglicherweise mit den Zeiten in den 90ern?
Nein, glaube nicht. Also wir da noch nie drüber nachgedacht. Es lag mir so fern, das jetzt einfach vergleichbar.
Wenn man jetzt mal sagt, die AfD ist, was der rechte Flügel der CSU war, der hat ja mit der DSU versucht, auch landesweit Fuß zu fassen. Jetzt mal die politische Stimmung, Rostock-Lichtenhagen und so. Also so, mir kommen manchmal so blitzartig Parallelen zu den 90ern. Also man vergleiche hinken natürlich, aber...
Ja, ich glaube, wir haben eine ganz andere gesellschaftliche Debatte. Einige Prinzipien sind ähnlich. Wenn ich mich erinnere, einer meiner größten Erfahrung, auch nachhaltigsten Erfahrung war die Demonstration in Bonn gegen die Änderung des Grundgesetzes zum sogenannten Asylkompromiss. Und da erlebten wir ja gerade die Zeit vorher, dass in der Politik Ängste geschürt worden sind, selber auch wirklich Tag für Tag in den Nachrichten produziert worden sind, um dann am Ende einer Debatte zu sagen, wir müssen die Ängste der Bevölkerung ernst nehmen und deswegen müssen wir das Recht auf Asyl einschränken. Diese Prinzipien gibt es heute immer noch. Wir haben vorhin ganz kurz mal das Thema Polizeirecht, Polizeibefugnis angesprochen. Wir haben ja eine große Verunsicherung, was die tatsächliche Sicherheitslage anbetrifft. Es hat manchmal eben keine wirkliche Begründetheit, das Unsicherheitsgefühl in der Bevölkerung, was die tatsächliche Sicherheitslage anbetrifft. Aber dieses Unsicherheitsgefühl wird als Begründung benutzt, um Eingriffsbefugnisse der Polizei oder auch der Geheimdienste auszuweiten. Da gibt es dasselbe Prinzip. Was aber ein Unterschied ist in den 90er Jahren, wenn man jetzt auch in Rostock-Lichtenhagen denkt, dort gab es einen Nazimob, der hat wirklich mit hoher Militanz auch Menschen gejagt, ja, getötet. Es gab praktisch immer den Begleitbeifall von einem Teil der Bevölkerung. Was wir heute aber haben, ist, dass diejenigen, die beispielsweise Angriffe auf Flüchtlingsheime begehen, nicht unbedingt aus dem Nazi-Milieu kommen, sondern schon auch aus der Mitte der Gesellschaft. Und es gibt eine Partei, die das auch mittlerweile parlamentarisch umsetzt. Und gerade auch durch Reaktionen auch aus CDU, CSU, SPD in Teilen der Grünen, ich will da auch einzelne linken Politiker gar nicht ausnehmen, dann natürlich ein gewisses Verständnis noch zugeschrieben bekommen. Wir haben die Diskussion über die mediale Aufmerksamkeit für die AfD, die als praktisch normaler und legitimer Meinungsvertreter im politischen Meinungsportfolio angesehen wird. Und das führt dazu, und das ist ein ganz entscheidender Unterschied zu den 90ern, dass sich nicht, und das wissen wir aus Einstellungsuntersuchungen, nicht zwingend die Einstellung der Menschen verändert hat. Es gibt mittlerweile nicht wesentlich mehr Rassisten als noch vor 5 oder vor 10 Jahren. Die Werte sind in etwa ähnlich. Es gab immer Schwankungen. Aber sie sind natürlich politisch wirkungsmächtiger geworden und sie haben eine politische Partei, zum Teil auch Medien, zum Teil auch Fürsprecher in anderen Parteien gefunden. Und das ist ein ganz gehöriger Unterschied. Und deswegen finde ich die Situation, was die gesellschaftspolitische Entwicklung anbetrifft, derzeit für sehr viel gefährlicher als in den 90er Jahren.
Und dann müsste die Linke den Arsch hochbekommen. Da meine ich jetzt nicht nur die Partei Die Linke, sondern dann sind wir wieder bei den sogenannten linken Kräften, die zumindest ein paar Werte vereint, die undiskutierbar sind. Aber das scheint im Moment, wenn man sich in Europa umschaut, nicht so weit her zu sein, oder?
Naja, hier geht es ja um Werte, die jetzt noch nicht unbedingt nur bei den Linken verortet sind, auch durchaus bei wertkonservativen Menschen sollten, sowas wie Menschenrechte und Freiheit und Demokratie und tatsächlich auch Chancengerechtigkeit, also grundlegende Werte sein. Und wenn man jetzt die Zustimmungswerte der AfD sieht, das Potenzial 20% in den neuen Bundesländern, muss man ja erstmal davon ausgehen, können die anderen 80% stellen eine große Mehrheit dar und könnten eigentlich in der Wertediskussion, in der gesellschaftspolitischen Debatte da etwas entgegensetzen. Das heißt, es ist nicht nur allein Aufgabe jetzt der Linken, der natürlich insbesondere, aber es ist natürlich auch eine Aufgabe all derer, die genauso eine menschenverachtenden, rassistischen Position der AfD nicht teilen und noch nicht in einer solchen Gesellschaft leben, also denen es nicht gleichgültig ist, wie dieses Land oder Europa, die Welt sich entwickelt. Also insofern müssen da sehr viel mehr noch aufstehen.
Sie haben Aufstehen gesagt. Wir reden mal über die Entstehung des NSU und kommen dann zu dem eigentlichen Thema, was für mich der Anlass war, Sie wieder mal einzuladen, nämlich der NSU-Untersuchungsausschuss, der NSU-Prozess in München und die jahrelange Beschäftigung und die Entstehung. In Thüringen, in Jena ist der NSU entstanden, Teile des NSU. Insofern hat ja Thüringen eine besondere Verantwortung der Aufarbeitung. Taugt das Wort Aufarbeitung oder gibt es vielleicht für Sie einen sympathischeren Begriff?
Nee, ich glaube, der trifft es schon. Es ist natürlich immer, das Wort nochmal Aufklärung im Zusammenhang gefallen und das ist auch notwendig, weil aufklären heißt, wir müssen uns erstmal Wissen verschaffen über das, was war. Aber Aufarbeitung, glaube ich, ist auch eine wichtige Verantwortung, gerade für so Institutionen wie dem Parlament, von Regierungen. vom politischen System, weil es praktisch mit einschließt, was waren Ursachen, wo lagen die Fehler, warum konnten politische Entscheidungen oder strukturelle Entscheidungen so treffen und was heißt das so getroffen werden und was heißt das vor allem für die Zukunft? Das verstehe ich in der Aufarbeitung und das ist mehr als nur aufklärend.
Zu wirken. Um das vielleicht nochmal klarzumachen, der NSU-Untersuchungsausschuss heißt ganz kalt 6-1 und da geht es um Rechtsterrorismus und Behördenhandeln, wo er schon im Namen des Ausschusses schon, wie ich finde, eine Wertung liegt oder eine Klarheit. Der Rechtsterrorismus und Behörden handeln, lese ich vielleicht nur so. Und da steht unter anderem dem Auftrag und die Ziele des Ausschusses. Und da steht, dass in Thüringen eine besondere Verantwortung die Thüringen zukommt, weil der NSU in Thüringen entstanden ist. Oder wo liegt die besondere Verantwortung in Thüringen?
Nee, ist ja nicht nur einfach so in Thüringen entstanden, sondern es gab ja hier politische oder auch strukturelle Rahmenbedingungen in Thüringen, die das möglich gemacht haben. Also wir wissen heute mit ziemlicher Sicherheit, dass die Gründung des TRS, eine durch den Verfassungsschutz
Thüringer damals, Heimatschutz.
Des Thüringer Heimatschutzes, praktisch das Sammelbecken militanter Neonazis, aus dem dann der NSU praktisch von einem Teil, die sich noch weiter militarisiert haben, entstanden ist, dass dieser Thüringer Heimatschutz im Prinzip mit aktivem Zutun auch des Verfassungsschutzes in Thüringen entstanden ist, über eben das V-Mann-System von Tino Brandt. Und das ist etwas, glaube ich, wenn wir das mit ziemlicher Sicherheit sagen können, dann entwickelt sich ja daraus eine besondere Verantwortung auch jetzt nicht für Thüringen als der geografische Ort, sondern für Thüringen als Bundesland, was ein Rechtssystem und auch eine Organisationsstruktur hat, die das möglich gemacht, die das hat entstehen lassen können. Und das heißt für uns dann, was ich vorhin schon sagte, genau zu überlegen, wer waren die Verantwortlichen, was sind die dafür verantwortlichen Strukturen gewesen und was müssen wir tun, damit eine solche Entwicklung nicht nochmal sich vollziehen kann.
Letzten Donnerstag hat sich der NSU-Untersuchungsausschuss getroffen. Wir haben getagt. Bevor wir dazu kommen, vielleicht nochmal Ihre Einschätzung zum NSU-Prozess in München. Da gab es eine große Enttäuschung von den Opfern, von den Prozessbeobachtern, die gesagt haben, die Aufklärung, die Angela Merkel bei der einer Trauerveranstaltung versprochen hat, konnte der Prozess nicht leisten. Wie ist Ihre Einschätzung zum NSU-Prozess in München?
Das ist eine ganz schwierige Frage, weil ich glaube, ich kann alle persönlich sehr gut verstehen, die da enttäuscht waren vom Urteil, aber auch vom Prozessverlauf. Es war, glaube ich, vielen Beobachtern von vornherein klar und es stand auch in allen Medien, dass der Prozess gar nicht die Aufklärung oder Aufarbeitung in seiner Breite leisten kann. Mhm. Weil es ging um die Frage, die Ursache des gesellschaftlichen Rassismus für manche Entwicklung, beispielsweise bei der Aufklärung der sogenannten Ceska-Morde. Warum wurde praktisch einseitig in eine türkische-kurdische Community hinein ermittelt und andere Erklärungsmodelle, nämlich die des rassistischen Terrors, überhaupt nicht in Erwägung gezogen? Das ist eine Frage, die entzieht sich einem solchen Prozess. Das kann eine unter rechtsstaatlichen Bedingungen gar nicht leisten. Und das ist natürlich etwas, wo trotzdem aber die Angehörigen und viele politische Beobachter auch eine Erwartung, eine Hoffnung hineingelegt haben, dass dieser Prozess zumindest Ansätze bietet für eine weitere Aufklärung, Aufarbeitung. Das ist das eine. Das andere ist, die Erwartung, dass natürlich die Urteile auch ein starkes politisches Signal der gesellschaftlichen Verantwortung darstellen. Und das ist auch so ein Spannungsfeld. Und ich habe da auch mehrfach drüber nachgedacht. Wir sind, glaube ich, froh, in einem Land zu leben, wo Gerichte nicht nach politischen Kriterien entscheiden. Und dann ist es natürlich auch schwierig, im Nachhinein Urteile. Ich weiß, keine Frage. Ich habe Prozesse erlebt, auch in Sachsen, wo ich mit dem Kopf geschüttelt habe. Natürlich gibt es das auch, da mache ich mir nichts vor. Deswegen ist weitestgehend sicherlich richtig. Aber wir wollen das, glaube ich, dass Gerichte nicht nach politischen Einstellungen urteilen, sondern wirklich weitestgehend objektivierbar tatsächlich Schuld feststellen und auch eine Gleichwertigkeit oder Vergleichbarkeit von Urteilen hergestellt wird. Und wenn wir das wollen, ist es natürlich schwierig, dann, wenn gerade ein Oberlandesgericht bemüht ist, so ein Urteil revisionsfest zu machen, am Ende ein gesprochenes Urteil mit diesen politischen Kriterien bewerten zu wollen. Ich verstehe das menschlich, verstehe das politisch, mir geht es nicht anders. Aber ich sehe trotzdem diesen Zwiespalt. Deswegen glaube ich, wir sollten uns nicht auf die strafrechtliche Aufarbeitung und Aufklärung verlassen, sondern wir müssen versuchen, über anderen Wegen mit den vielen anderen Institutionen, die so ein Land auch bietet, die Aufarbeitung und Aufklärung vorantreiben. Da ist man nicht jeden Tag optimistisch. Aber zu den Institutionen gehören natürlich Initiativen, die selber in den Akten lesen. Zu den Institutionen gehören natürlich auch die Medien, die hinterfragen, die diskutieren. Und zu diesen Institutionen gehört aber auch ein Parlament, das einen Untersuchungsausschuss einsetzt, um mit Zeugen, Sachverständigen ins Gespräch zu kommen und Antworten versucht zu finden.
Dann lassen wir uns mal über dieses sogenannte Rechtsempfinden des Volkes reden. Das war ja, ich weiß gar nicht, wer es gesagt hat, dass Richter, Staatsanwälte also mehr auf das Rechtsempfinden des Volkes eingehen sollen. Da bin ich ja zusammengezuckt und dachte, wenn das so weit ist, dass wir hier über das Empfinden reden, dann ist ja Schicht im Schacht. Da ist ja jede Gewaltenteilung, jede Rechtsstaatlichkeit, jeder Jurist kriegt da ja Krämpfe. Was ist denn das für eine Debatte?
Naja, es ist ja durchaus nachvollziehbar. Ich verstehe das, wenn beispielsweise das Gefühl entsteht, jemand wie André Ehminger oder Ralf Wohlleben kommen nach so einem Prozess einfach raus. So, als ob nichts gewesen wäre. Die saßen in Untersuchungshaft. Aber da kommen im Prinzip zwei Menschen, die tatsächlich, aber vor allem auch in der öffentlichen Wahrnehmung, für diese neonazistischen, terroristischen Organisationsstrukturen gestanden haben, nach so einem Prozess raus. Und dann fragt man sich, war es das wirklich? Und der andere, der im Prinzip Reue gezeigt hat, der zur Aufklärung beigetragen hat, kriegt ein vergleichbares Urteil wie André Ehminger. Das ist etwas, was Leute umtreibt. Mhm. Und dass es diese Diskussionen gibt, finde ich, bereitet mir keine Angst, sondern zeigt eigentlich, dort gibt es so ein Gerechtigkeits- oder Ungerechtigkeitsempfinden, auch so ein Gefühl, das darf doch nicht wahr sein.
Ja, das ist ja, das verstehe ich ja vollkommen, aber das hat für mich so eine Kopf-ab- und Mob-, Lynch-Mob-Tendenz, zu sagen, na, das ist aber ungerecht zu sagen. Also gerecht, also ein Ungerechtigkeitsgefühl hat dann noch lange nichts mit dem Rechtssystem zu tun. Also das ist ja, muss man das nicht klipp und klar sagen, Leute? Da darf man nicht sein, vielleicht fühlt sich das komisch an, aber es ist Rechtsstaat, die ist wichtig, dass auch zum Beispiel rechte Nazis demonstrieren dürfen und Veranstaltungen machen. Das ist sozusagen Versammlungsfreiheit, ist wichtig, wieso verbietet das der Staat nicht?
Ich finde, in so einer Debatte kann wieder mal stärker darauf hingewiesen werden, welche Funktion wer hat in so einer Gesellschaft. Und das war ja auch eine Ursache für das Erstarken des Rechtsextremismus in den 90ern, dass die damalige Landespolitik den Leuten erklärt hat, die dagegen protestiert haben, die auf die Straße gegangen sind, die mobilisiert haben, zu sagen, nein, die Auseinandersetzung mit Neonazis ist Sache der Polizei und der Verfassungsschutz. Und viele in diesem Land haben sich drauf berufen und haben gesagt, na, dann macht mal, man muss sich nicht engagieren. Wir hatten im Gegenteil ja sogar noch tatsächliche Kriminalisierungstendenzen von antifaschistischem Widerstand oder Protestform, dass man sagt, das ist das eigentliche
belächeln.
Problem.
Ich habe in Erinnerung, dass sogar Antifa-Leute belächelt worden sind, sagen, ihr wollt euch jetzt ein Problem aufbauschen und dem Image von Thüringen schaden.
Genau, das ist dann auch noch so eine Diskussion, die wir in vielen Kommunen hatten. Neonazis sind schlecht für das Image, für die Wirtschaftsansiedlung, deswegen reden wir nicht drüber und die Nestbeschmutzer sind die, die es genau thematisieren. Aber das war so also eine Diskussion, die es in den 90er Jahren gegeben hat. Das haben wir im Untersuchungsausschuss 5.1 herausgearbeitet mit Sachverständigen, dass der Staat übernimmt bestimmte Aufgaben. Und es gibt bei Neonazi-Versammlungen heute auch in Teilen noch, das hat sich auch entwickelt, eine Auffassung, der Staat muss es verbieten und polizeilich durchsetzen. Um neonazistische Strukturen muss sich der Staat kümmern. Und Einstellungen darf man nicht hinterfragen. Und ich glaube, wir müssen sehr viel stärker wieder zu dieser Aufgabenteilung kommen, was kann, soll und auch darf der Staat tatsächlich machen, um politische Debatten mit seinen Befugnissen, und das sind ja nicht wenige Befugnisse, die dieser Staat hat, um politische Einstellungen zu verändern oder bestimmte gesellschaftspolitische Entwicklung voranzutreiben. Und was ist Aufgabe von Zivilgesellschaft? Das heißt, man darf auch keine falschen Erwartungen in bestimmte Institutionen des Staates hineinlegen, sondern man muss sagen, hier gibt es eine Aufgabenteilung. Und eben dieser zivilgesellschaftliche Widerstand, diese Auseinandersetzung um Einstellung ist eine alltägliche Aufgabe von Gesellschaft. Das dürfen wir nicht Gerichten oder der Polizei überlassen. Die sind zuständig, wenn Straftaten begangen worden sind, wenn Gewaltstraftaten begangen werden, auch im Rahmen der Gefahrenabwehr. Aber die politische Auseinandersetzung ist unsere gemeinsame Aufgabe.
Gemeinsame Aufgabe, dazu gehören auch Journalistinnen und Journalisten, die haben auch in der Aufklärung gute Arbeit geleistet, auch die Ausschüsse, die Untersuchungsausschüsse. Und in Thüringen ist der Ausschuss auch gelobt worden. Nun ist der Ausschuss ja weiter aktiv und hat am Donnerstag getagt. Was war denn das Thema und womit beschäftigen Sie sich jetzt in der Zukunft im Untersuchungsausschuss Rechtsterrorismus und Behördenhandeln im Zusammenhang mit dem nationalsozialistischen Untergrund?
Wir haben in dieser Legislaturperiode im Prinzip drei Schwerpunkte uns vorgenommen. Das eine war der 4. November in Eisenach. Also wir sind der Frage nachgegangen, gab es dort noch jemand weiteren vor Ort? Wir sind noch
nochmal zur Erklärung. Am 4. November in Eisenach ist in dem Wohnmobil Böhnhardt und Mundlos aufgeflogen und zu Tode gekommen, wie auch immer.
Genau, und es gab viele Gerüchte, ob sie denn sich tatsächlich nun selbst umgebracht haben, das Wohnmobil selber in Brand gesteckt haben oder ob vielleicht noch ein Dritter anwesend gewesen ist. Es gab Gerüchte und Debatten, ob andere Geheimdienste dort noch involviert waren. Wir sind vielen dieser Gerüchte nachgegangen, haben Zeugen gehört, haben Polizeibeamte befragt, Anwohner. Das war ein Schwerpunkt und wir konnten zu keinem anderen Ergebnis kommen, als die Selbsttötung tatsächlich sehr wahrscheinlich ist. Für alles andere gibt es überhaupt keinen Hinweis und die Selbsttötung ist erklärbar. Der zweite Komplex, in dem befinden wir uns gerade, geht einer Kernfrage nach, die genau vom OLG in München nicht beantwortet werden konnte, nämlich die nach dem NSU-Netzwerk.
Mhm. Also weg von der Trio-Theorie, also schön einfach, Trio, zwei sind tot, eine ist im Knast, Problem erledigt.
Genau. Und
so einfach ist es nicht.
Aus unserer Sicht nicht. Es beantwortet nämlich nicht die Frage, wie über so einen langen Zeitraum ein Personenkreis praktisch mitten in der Gesellschaft untergetaucht bleiben kann und sich komplett versorgen konnte. Offensichtlich auch vernetzt war. Die Frage nach der Auswahl der Tatorte und der Opfer ist vollkommen unbeantwortet. Wie hat denn diese Unterstützungsstrukturen funktioniert? Und wir versuchen schon auch der Frage eben genau dieses Netzwerkes in Thüringen nachzugehen, auch Verschränkungen zwischen der neonazistischen Szene mit Bereichen der organisierten Kriminalität. Wir versuchen der Frage nachzugehen und da sind wir wieder beim Behördenhandeln. Was war eigentlich ein Wissen bei den Behörden in Thüringen vorhanden? Wie hätten sie reagieren müssen? Das ist ein großer Komplex. Und wir haben am vergangenen Donnerstag Verfassungsschutzmitarbeiter gehört. Und ich will vielleicht mal zwei Beispiele nennen, die mich auch kopfschütteln zurücklassen. Wir erfahren dort tatsächlich, dass Mitarbeiter für die beiden Aufgabenbereiche NPD einerseits und andererseits Neonazis getrennt tätig waren und das im Prinzip nicht zusammengeführt
wurde. Was wurde getrennt? NPD
und Neonazis.
Ach so, das eine ist eine Partei, die zugelassen ist und andere sind Neonazis.
Genau. So bleiben wir dann auch zurück und fragen, wie haben Sie denn die Informationen dann voneinander abgetrennt? Wenn Sie Informationen zur NPD bekommen haben über Neonazis, wer war dann zuständig? Na, dann hört man als Antwort, na, ich habe nur die NPD bearbeitet. Und es wird dann noch absurder, wenn man hört, war jemand zuständig für die NPD Land und ein anderer war für die Kreisverbände in Ostthüringen zuständig. Und da fragt man sich dann schon, ja, und wie haben Sie Ralf Wohleben bearbeitet? Stellt sich die erste Frage, ist das jetzt ein NPDler, ein Neonazi, stellvertretender Landesvorsitzender, Kreisvorsitzender? Wer war da eigentlich zuständig? Wie haben Sie diese Informationen ausgetauscht?
Das war aber, wir reden jetzt über die Zeit noch, wo es noch mit Karteikarten gearbeitet wurde. Oder sind das jetzt alles Mitarbeiter, die jetzt noch dort tätig sind?
Zum Teil. Zum Teil.
Ernsthaft?
Ja, und dann haben wir natürlich auch die Bereich der Verfassungsschutz in Thüringen, war ja auch für den Bereich organisierte Kriminalität eine Zeit lang zuständig. Auch dort haben wir festgestellt, wenn im Bereich der organisierten Kriminalität Wissen über beteiligte Neonazis auftauchte, wurde das nicht zwingend an diese Struktur, die für Neonazis zuständig war, weitergegeben, das gemeinsam ausgewertet. Das zeigt, das wird uns möglicherweise, das Wissen darum, wird uns nicht möglicherweise weiterbringen bei der Aufklärung des NSU-Netzwerkes. Wir werden an einzelnen Stellen nachweisen können, dass diese Vernetzung auch damals hätte bekannt sein müssen und war ja auch vielen bekannt, Medien, antifaschistischen Strukturen vor Ort. aber dass im Prinzip die Struktur des Geheimdienstes überhaupt nicht in der Lage war, auch nicht willens war, in irgendeiner Form dort Gefahren, die bestanden haben, zu begegnen oder zu beseitigen, das wird, denke ich, immer offensichtlicher. Und wir sammeln jeden Tag neue Argumente für die Auflösung dieses Amtes.
Ja, ich muss noch ein, zwei frustfördernde Fragen stellen, möglicherweise. Also die Abschaffung des Verfassungsschutzes, wie Sie sagen, oder die Auflösung, was ja Ihre Partei immer gefordert hat, und die Infragestellung dieser Behörde, wenn sie so funktioniert, ist ja eine offensichtliche Position. Des Weiteren scheint es ja auch mit der Aufklärung nicht so einfach zu sein, wenn Sie ja wie immer noch die LKA-Unterlagen, das Landeskriminalamt hat ja auch nicht V-Leute, V-Personen heißen die wohl, haben Sie eingefordert als Parlamentarier, und jetzt müssen Sie als Koalitionär einer Regierungspartei sagen, liebe Leute vom LKA, lieber zuständiger Minister, wir brauchen die Unterlagen. Sie bekommen sie aber nicht. Das heißt, Ihre eigenen Leute behindern, aber helfen Ihnen nicht gerade bei der Aufklärung. Wieso kriegen Sie die LKA-Akten nicht? Was wird Ihnen da als Begründung gesagt?
Das ist richtig. Nicht nur der Verfassungsschutz hat Informanten, sondern auch die Polizei. Nicht nur das LKA, sondern auch Kriminalpolizeidienststellen. Und gerade um in dem Bereich Vernetzung weiterzukommen, ist es natürlich notwendig, was ist an Informationen beispielsweise über den Bereich der organisierten Kriminalität in die Polizei hineingeflossen und was wurde damit letztendlich gemacht? Ja, und es ist ein unbefriedigender Zustand, dass wir zwar einerseits Einblick haben in die Akten der V-Leute beim Verfassungsschutz, aber keinen Einblick in die Akten der V-Personen bei der Polizei. Das ist im Übrigen ein Kontrolldefizit, was es tatsächlich in diesem Bereich...
Ein parlamentarisches Kontrolldefizit, würden Sie sagen?
Ich würde sagen, es gibt ein Kontrolldefizit im Bereich der Polizei. Die haben auch nachrichtendienstliche Befugnisse im Bereich der Gefahrenabwehr. Und während wir beim Verfassungsschutz, das ist jetzt auch nicht sonderlich wirksam, wie ich meine, aber eine parlamentarische Kontrollkommission haben...
Dieses PKK,
haben,
die kontrolliert den Verfassungsschutz. Die darf zwar nicht drüber reden, aber sie kann...
Zumindest die Leute, die dort drin sitzen, können versuchen, Aufklärung zu betreiben. Ich finde das Ganze nicht wirksam, aber es gibt zumindest so ein Gremium und darüber
gibt
auch eine
Idee
Diskussion.
Dafür. Für das Landeskriminalamt, für die Polizei gibt es das nicht?
Nein, als solches nicht. Es gibt den Innenausschuss des Landtags, aber der unterliegt ja nicht vergleichbaren Geheimnisvorschriften wie zum Beispiel so eine Kontrollkommission. Und ich glaube, da zeichnet sich ein wirkliches Kontrolldefizit ab. Und nun haben wir auch noch im vergangenen Jahr ein Urteil des Bundesverfassungsgerichtes bekommen, in Auseinandersetzung auf Bundesebene, was Aktenübergabe zu V-Personen betrifft. Dort gibt es durchaus unterschiedliche Rechtsauffassungen, was die Interpretation und Anwendbarkeit in Thüringen anbetrifft, weil wir haben ja auch ein Untersuchungsausschuss Recht, was sich unmittelbar aus der Verfassung Thürings heraus entwickelt, und es ist schwer vorstellbar, dass sich dem ein Bereich vollständig der Kontrolle entzieht und dass offensichtlich Polizeibeamte möglicherweise unter Beteiligung der Staatsanwaltschaft, sag ich mal, alleinig um die V-Personen kümmern, ohne dass das in irgendeiner Form kontrolliert wird. Das müssen wir, glaube ich.
Das ist ja eine Riesenbaustelle. Aber hatte ich gar nicht auf dem Schirm. Auch Ihre Partei hat das noch gar nicht so thematisiert, oder ist es nur an mir vorbeigegangen?
Na, es war, glaube ich, viele Jahre ein Insider-Thema. Es gibt erstmal zwei Baustellen. Das eine ist das Konkrete, was den Untersuchungsausschuss anbetrifft. Ja, dort wollen wir Zugang haben.
Die LKA-V-Personen, die wollen Sie wissen, oder die bei der Polizei Verbindungsleute waren?
Mir ist es nicht wichtig, um die Namen, die dort möglicherweise drinstehen, mir ist es wichtig zu sagen, in welchen Bereichen waren die tätig und was gab es für Informationen. Das ist die eine Baustelle. Ich glaube, da gibt es gerade Bewegung, dass wir da eine Lösung finden. Dort wollen alle Fraktionen unabhängig Opposition.
Zwischenfrage, Georg Mayer, der SPD-Innenminister, machte zumindest bei mir den Eindruck, dass es ernst meint mit dem Kampf gegen den Rechtsextremismus, oder hat er da so neue Besenkehren gutmäßig in der Euphorie sich ein bisschen weit aus dem Fenster gelehnt? Wie ist da Ihre...
Erstmal ist es wohltuend, da zeichnet er sich auch ab von den Innenministern vor 2014, dass er so deutlich politisch artikuliert. Aber dann sind wir natürlich wieder bei der Ankündigung, die schwierig ist, wenn man den Leuten erklärt, darum wird sich ein Innenministerium oder eine Polizei oder eine neue Rechtsregelung ändern. Das ist, glaube ich, das falsche Signal. Versammlungsbehörden müssen ihre Arbeit machen, die müssen das geltende Recht anwenden, die Polizei muss verhältnismäßig ihre Befugnisse anwenden, und ich glaube, wenn wir das daneben stellen, neben einem zivilgesellschaftlichen Protest, an dem sich auch sag ich mal, Politiker beteiligen und das offen artikulieren, sind wir einen großen Schritt weiter. Ich will mal auf das andere noch zurückkommen. Wir haben das schon thematisiert. Wir haben in der vergangenen Legislatur schon als Opposition ein Gesetz, als Vorschlag in den Landtag eingereicht, wo wir genau ein solches parlamentarisches Kontrollgremium für diese nachrichtendienstliche Befugnisse bei der Polizei einrichten wollten. Das ist bloß immer dann natürlich nicht das große politische Thema, wenn es keine praktische Entsprechung gibt bei Journalisten in der Erlebniswelt. Wissen sie nicht, was sie damit anfangen sollen.
Ja, damals sind sie auch eingeschränkt. Dann.
Damals hat man auch den Eindruck, die Linke will wieder die Polizei in Ketten legen. Das ist ja auch so ein beliebtes Bild. Und jetzt diskutieren dann natürlich, glaube ich, auch andere nochmal drüber, ob wir da auch gesetzlich was machen müssen. Das wird Aufgabe sein in der neuen Legislatur.
Jetzt haben wir fast eine Stunde durchgeplaudert, gesprochen. Heißt, also wir können eine Stunde sprechen am Stück, das geht schon. Die Reden im Thüringer Landtag sind kürzer. Was ist da die maximale Redezeit, die eigentlich jemand hat? Der ist jetzt so ein Minister, habe ich mich mal gefragt, wer legt die Redezeiten fest?
Eine ganz komische Tradition, ich weiß nicht, woher das kommt. Das ist ja das Parlament. Aha. Aber die Regierung darf jederzeit reden und so lange, wie sie will.
Moment, also die Gäste im Haus, Ministerpräsident Bodo Ramelow und die ganzen Minister, die sind ja zu Gast in ihrem Parlament.
Ja.
So, und die dürfen so lange reden, wie sie...
Ja.
Gäste genießen Gaststatus.
Ja, da sind wir relativ gastfreundlich in so einem Parlament. Ja. Das ist schon so. Die Redezeit der Fraktion ist dafür aber begrenzt.
Ja.
Das hängt davon ab, wie groß die Fraktion ist. Ich glaube, meine Fraktion hat 20 Minuten für einen Tagesordnungspunkt mit normaler Redezeit. Wenn die Landesregierung allerdings länger als 10 Minuten redet, meine ich, dann verlängert sich auch für die Fraktion nochmal die
Redezeit. Das heißt, wenn jetzt Meier spricht, also der Innenminister, der könnte anderthalb Stunden sprechen.
Ja, aber dann dürfen die Fraktionen auch nochmal was drauflegen.
Ach du Schreck, und dann zieht sich alles in die Länge.
Na, es gibt ein paar Vielredner im Parlament, die tragen schon dazu bei, dass auch viel Redezeit da ist, das ist richtig. Bei Regierung und bei Parlament.
Meine Güte, werden Sie nochmal antreten 2019?
Ich glaube, ich habe mich entschieden. Ich will erstmal auch für meinen Landesverband die Wahlen vorbereiten. Ich denke, wir haben mit den 5 Jahren, einen Schritt gegangen damals auch mit Susanne Hennig-Welso. Und wir wollen auch dafür die Verantwortung tragen. Und das heißt dann eben auch, wir wollen das nochmal gestalten in den nächsten 5 Jahren. Das ist unser Ziel. Und da will ich mit beitragen und auch mitwirken.
Ja. Mitwirken, kandidieren, das entscheiden natürlich nicht nur Sie allein. Und Ihre persönliche Entscheidung, ja, ich will weiter da im Haus was verrückt, also was die produziert möglicherweise, das Ganze drumherum. Wann wird denn nun gewählt? Ist der Wahltermin, also im Herbst, oder wann steht das schon fest, wann genau der Wahltermin ist?
Den Wahltermin legt ja die Landesregierung, das Kabinett fest, steht noch nicht fest. Wir bewegen uns im Zeitraum der Wahl, bis zum 10. November. Das ist der verfassungsrechtlich letztmögliche Wahltermin. Ich denke, die Landesregierung wird eine kluge Entscheidung treffen, damit das Parlament noch alle Gesetze auf den Weg bringen kann, die noch auf den Weg zu bringen sind.
Steffen Dittes, politischer Sprecher, stellvertretender Vorsitzender der Partei, also praktisch der Landespartei.
Ja.
Ich wünsche Ihnen alles Gute, viel Kraft, und wir werden uns wahrscheinlich im 2019 nochmal wieder hören, in welcher Funktion, als welcher Kandidat auch immer. Freuen Sie sich darauf, oder ist da auch schon ein bisschen Angst und Zweifel dabei?
Im Moment bereiten wir die Wahlen schon vor, das Wahljahr. Wir haben ja auch Kommunal- und Europawahl am 26. Mai.
Ach, das ist ja auch noch.
Oh, ja. Und insofern praktisch bin ich auch in meiner Funktion als stellvertretender Landesvorsitzender und Wahlkampfleiter bei der Linken schon mittendrin.
Also Wahlkampfleiter, das ist schon klar.
Ja, ja. Und da bin ich in der Vorbereitung mittendrin, gemeinsam mit vielen anderen Genossinnen und Genossen an unserem Landesverband. Und das, sag ich mal, das macht auch Spaß, jetzt schon so weit vorzudenken, ja.
Sagt Steffen Dittes. Ich bedanke mich fürs Gespräch und Ihnen noch einen angenehmen Tag.
Vielen Dank.
Tschüss.